Diese Aufnahme entstand in Kooperation mit Forum Alpbach.
Europa fällt im internationalen Wirtschaftswettlauf zurück. Das muss man leider so deutlich sagen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Diskussion, die genau das ändern möchte. Hohe Energiepreise, ein Mangel an Fach- und Arbeitskräften, zu viel Bürokratie, zu lange und komplexe Entscheidungswege. Europa fällt im internationalen Standortwettbewerb zurück. Eine mögliche Antwort darauf heißt Innovationen. Sie sind in einer globalisierten Welt, die gerade durch die digitale Transformation und auch einen Change in Richtung Nachhaltigkeit geprägt ist, werden Sie immer mehr zum Erfolgsfaktor. Aber wie macht man das eigentlich, Innovationen? Was braucht es für Rahmenbedingungen und für Voraussetzungen, um Innovationen zu fördern? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen im Studio diskutieren. Und dazu darf ich begrüßen Antonella May-Pochtler, erfolgreiche Unternehmensberaterin, auch einige Jahre als Beraterin des Kanzlers Kurz an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft und vor allem auch neben vielen Funktionen Aufsichtsräten von Firmen, Vorstandsmitglied des Europäischen Forum Alpas. Herzlich willkommen,
Frau. Vielen Dank. Danke sehr.
Und Markus Wanko, Geschäftsführer von Ex-ISTA. Das ist ein Innovationsökosystem rund um die ISTA, also das Institut für Science and Technology Austria in Klosterneuburg. Und da mit dem Fokus eigentlich auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine Idee haben, die was Neues entdeckt haben und das jetzt irgendwie daraus mehr machen wollen. Ein Produkt, eine Anwendung und vielleicht sogar ein Unternehmen. Herzlich willkommen.
Danke.
Frau May-Pochtler, das Thema Innovation war ja auch letztes Jahr in Alpbach, bei den Alpbach Labs, ein großes Thema. Deswegen eine ganz einfache Frage. Warum ist das Silicon Valley in den USA und nicht in Europa?
Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Erklärungen dafür. Aber ich glaube, das Thema, der primäre Grund ist, dass natürlich sehr früh in USA dieser Silicon Valley Soup gekocht wurde. Ja, und die Silicon Valley Soup ist eine Kombination an sehr, sehr starker Unterstützung des, ich würde sagen, der APA, DAPA, also der ganzen der Militärseite, der Defense-Seite USAs. Das muss man einfach sagen, das haben wir in Europa in dieser Form nicht. Aber vor allem auch diese wunderbare Kombination an Zusammenarbeit zwischen Unis, Top-Unis, und der Venture Capital und der Private Equity Seite, die natürlich dort auf kurzem Weg zusammenarbeiten konnten. Und dann natürlich gibt es immer, das ist wie bei jeder guten Suppe, ist die Frage, was sind denn die geheimen Gewürze, die dann dazukommen? Und ich glaube, das ist schon der spezielle Spirit, dass man Leute aus der ganzen Welt angezogen hat. Ich meine, wenn man die Top-Gründungen sieht, da gibt es sehr wenige Amerikaner, sehr viele Nicht-Amerikaner, die die Top-Unternehmen gegründet haben, die dorthin gegangen sind und diese Gestaltungsfreiheit gelebt haben und auch die Möglichkeiten gesehen haben, mit ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen hier wirklich konkrete Startups sehr früh aufzubauen und auch sehr viel Risikokapital anzuziehen. Mhm. Ich glaube, das ist die besondere Kombination. Und jetzt last but not least, es muss die Möglichkeit geben, einen Exit zu finden, wie das so schön heißt. Auch nicht jeder Unternehmer, nicht jeder Startup will sein Leben lang mit diesem Startup leben. Und für viele ist es auch ganz gut, wenn es einen Wechsel gibt an der Spitze und auch einen Wechsel im Eigentümer. Es ist immer die Frage, wer ist der Best Owner? Und oft ist die Börse eigentlich ein gutes Vehikel, um dann wieder rauszukommen. Und diese ganzen Elemente in diesem Zirkel, Science to Innovation to Business und dann wieder Science to Innovation, dieser berühmte Flywheel, ja, da sind viele Elemente wirklich in der Silicon Valley gegeben und die sind bei uns, da gibt es etliche Brüche. Ja.
Wir kommen noch darauf zurück, wie wir diese Suppe in Europa zubereiten können, ja. Aber vielleicht noch vorher eine Nachfrage, weil ja dieses Thema Innovation auch letztes Jahr bei den Alpbach Labs ein Thema war. Sagen Sie kurz, was die Alpbach Labs sind.
Die Alpbach Labs sind eine unglaublich, ich sag mal, offene Möglichkeit, die Themen vollkommen, wirklich, also auch mit kontroversen Meinungen zu diskutieren und auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, diesen Diskurs zu fördern, das ist eigentlich diesen auch kontroversen Diskurs zu fördern, das ist eigentlich der Anspruch Alpbachs. Und in den Labs ist die Möglichkeit gegeben, Top-Experten anzuziehen, die genau zu den Themen von unterschiedlichen Perspektiven Sachen einbringen können und dann zu sagen, was können wir dann konkret daraus lernen? Also nicht politisch sozusagen gefiltert, nicht meinungsmäßig eingeengt, ein offener Diskurs. Das, dafür steht Alpbach insgesamt, aber die Labs ganz besonders und dann auch mit einer ordentlichen inhaltlichen Tiefe, weil der Anspruch ist, dass wir inhaltlich ordentlich und tief diskutieren, um dann auch konkrete Empfehlungen zu erarbeiten.
Herr Wanko, wenn man sich mit dem Thema Innovation und Forschung in Österreich beschäftigt, hört man immer wieder den Vorwurf, wir haben eigentlich sehr gute Forschende, aber bringen die PS nicht auf die Straße. Also es kommt zu wenig raus aus den Laboren, es werden zu wenig Produkte daraus, es werden zu wenige Anwendungen daraus. Frage A, trifft das zu? Und B, wenn ja, woran liegt das?
Danke dafür. Ich möchte eigentlich gern den kulinarischen Aufschlag von der Antonella aufgreifen zur Silicon Valley Soup. In Wien haben wir den gemischten Satz. Der gemischte Satz ist nicht schlecht, nicht? Und da sind einige Zutaten dazu, die wirklich gut funktionieren. Und Sie haben es genannt, die Wissenschaft in Wien, in Österreich, in Europa generell, in sehr vielen Disziplinen ist absolut on par mit was sonst in der Welt passiert. In den USA, auch sicher im Fernen Osten, in den meisten Disziplinen. Ich glaube, gerade in den Lebenswissenschaften, Biologie, ist Wien ein wirklich sehr fortgeschrittener Forschungsstandort. Also da gibt es Ingredienzien, die wirklich sehr gut passen. In anderer Hinsicht, Kapitalmarkt, haben wir schon oft das besprochen, zugängliches Venture Capital, generelle kulturelle Attitudes, Offenheit sind Themen. Und ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einerseits Themen, die einfach wirklich nur auch durch Zeitablauf lösbar sind. Ja, also eine sehr lange Entwicklungsgeschichte, auch gerade im Vergleich zu Silicon Valley, das halt 40 Jahre früher gestartet hat als wir, benötigen und anderen Aspekten, die man schon sehr proaktiv angehen kann. Und da gibt es natürlich gute Ideen dazu und da können wir uns gerne...
Ich frage mal direkt nach, was sind jetzt die größten Hürden für sozusagen ein Spin-off, dass ich sage, okay, ich habe eine super Idee, ich habe ein super Produkt, das kann wirklich was, aber wie komme ich jetzt raus aus dem Labor sozusagen? Was sind da für mich die größten Hürden?
Das kommt ein bisschen auf die Institution an. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, weil diese Institutionen auch schon unterschiedlichen Erfahrungsschatz aufgebaut haben. In manchen ist das auch wirklich sehr einfach. Also es gibt Role Models, auch in Europa, international, die wirklich gut funktionieren. Es ist, glaube ich, eine Mischung einerseits jetzt im Schnitt betrachtet, Kultur einerseits, ja, wie viel Biss hat jemand, der ausgründen will, wie sehr will ich Startup, CEO oder Co-Founder sein? Das ist sicher ein Element.
Oder bleibe ich lieber im weißen Kittel bei den Reagenzgläsern stehen?
Ja, ist genau. Natürlich. Was eine auch total valide Karriereoption ist. Ja. Ich glaube, das ist auch in unserer Rolle immer wichtig zu sagen, es muss nicht jeder Professor, Professorin drei Startups an der Welt haben, nicht? Aber das ist, glaube ich, ein Thema. Und ein anderes Thema an den Institutionen wiederum ist schon, also wie sind die Prozesse, wie eingespielt ist das, wie erfahren sind auch die Leute quasi auf der Universitätsseite, die so einen Prozess leiten und managen. Und dann sind wir sehr schnell wieder beim Thema Kapital. Das ist sicher eines der Hindernisse.
Gibt es auch umgekehrt von Unternehmensseite Berührungsängste? Ich frage das deswegen, ich habe mal einen mittelständischen Unternehmer in Kärnten kennengelernt, der macht jetzt Forschungsprojekte mit verschiedenen Universitäten, ist ursprünglich im Schatten eines großen Unternehmens in so ein Forschungsprojekt gekommen, hat jetzt gesagt, also das ist ganz toll, aber ich hatte immer so Angst mit den Professoren, die kann man ja nicht einfach ansprechen. Und jetzt, also auch da von der Seite gibt es ja Hürden.
Klar.
Jetzt nicht für die Großkonzerne, aber für die...
Also Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Wir haben in Europa und speziell in Österreich eine sehr mittelständische, kleinmittelständische, muss man sagen, auf europäischem Level. Also was hier ein Mittelständler ist, ist ja in anderen Ländern vielleicht ein Kleinunternehmen. Wir haben eine sehr mittelständische Kultur und für Mittelständler sind... längere Forschungsprojekte einfach ein großes Risiko. Und die meisten, also wir haben zwei Probleme. Zwei Herausforderungen, wenn man so sagen darf. Die Frage ist, wie schnell man sie lösen kann. Einmal, dass die Unternehmen relativ klein sind. Zweitens, dass die Unternehmen meistens in einem, nicht Kapitalmarkt orientiert sind. Das heißt, die Finanzierungsseite ist bankenabhängig. Die Banken sind jetzt nicht die Innovationsweltmeister, sagen wir mal so, ohne ihnen nachtreten zu wollen, ist ja auch nicht deren Hauptaufgabe ist eigentlich die Finanzierung der Unternehmen wichtig, aber sie können jetzt nicht primär beurteilen, welche Innovationen zu finanzieren sind. Das heißt, wir haben eine Finanzierungsbasis und eine Unternehmensgröße, die nicht wirklich optimale Bedingungen für risikoreiches Agieren hat. Dafür hat man aber normalerweise eine Belegschaft, die relativ stabil ist, ja, die durchaus, ich sag mal, eine tiefe Expertise ist. Ich meine, vor allem Österreich ist eigentlich gewachsen durch Exzellenz in sehr traditionellen Gebieten, ja, und nicht durch Experimentierfreudigkeit in ganz neuen Gebieten. Das ist eigentlich unser Geschäftsmodell bisher gewesen. Das heißt aber nicht, dass durchaus auch mittelständische Unternehmen immer wieder den Versuch machen, über den Tellerrand zu blicken und auch Innovationen anzugehen. Aber das ist eher sporadisch und immer mit der Sorge, dass man nicht zu viel Risiko und auch nicht zu viel Finanzierungsrisiko aufzieht. Und ich glaube, das ist wirklich ein limiting factor. Und das ist, würde ich sagen, wenn viele sagen, wir haben nicht die Kultur. Die Kultur hat damit, also es ist ein bisschen nach Marx, ja, dass man muss sagen, das Sein bestimmt das Bewusstsein, ja. Also die Tatsache, dass sie so sind, bestimmt das Bewusstsein, dass man risikoavers ist, ja. Es ist nicht, also würde man ihnen andere Möglichkeiten geben, würde man ihnen eigentlich auch die Sorge abnehmen. Dazu sind auch etliche Instrumente auch von staatlicher Seite geschaffen worden, damit man sozusagen ein bisschen ein De-Risking macht. Aber das De-Risking ist also auf kleiner Ebene. Und wenn wir jetzt gerade, wenn ich an ISTA denke, mit den tollen Wissenschaftlern, die dort sind, die auch im Life-Science-Bereich sind und in Breakthrough-Bereichen sind, die wirklich langfristige und nachhaltige Finanzierung benötigen, das ist mit den Finanzierungsmöglichkeiten auch unserer staatlichen Stellen nicht wirklich einfach zu machen.
Jetzt ist schon mehrmals das Stichwort Geld oder Finanzierung gefallen. Ja, im Fußball heißt es immer, Geld schießt keine Tore. Tut's vielleicht doch, wenn man dann einen teuren Stürmer hat. Aber wie ist das in der Forschung? Ist es wirklich so, dass ich sage, je mehr Geld ich oben reinschütte, desto mehr kommt unten raus? Oder ist das zu einfach gedacht?
Also um Ihr Bild vorzuführen, es gibt in der Wissenschaft schon den Kilian Mbappé. Also ja, natürlich kann man damit Geld Unterschied machen. Nicht so sehr, weil die Forscherinnen und Forscher selbst zu teuer sind, sondern natürlich Infrastruktur, neue Strukturen, wie am ISTA entstanden sind, Geld kosten, logischerweise. Also das macht schon einen Unterschied, aber das Problem liegt ja, auch wie wir vorher gesagt haben, nicht so sehr in der wissenschaftlichen Qualität. Die ist top. Mhm. Ja? Also ich glaube auch nicht, dass man da gibt es auch viele Tangenten, die man weiterentwickeln kann. Aber es sind eher andere Themen, glaube ich, die relevant sind dazu, nicht? Und vielleicht noch zu dem Thema von vorhin, Unternehmen. Also das kann ich nur unterstreichen, auch aus unserer Sicht. Die Struktur, also gerade jetzt auf Österreich gedacht, mit kleinen Mittelständlern, so wie du zu Recht sagst, bringt auch noch mit sich, dass die inhaltlicher sehr fokussiert sind, nicht? Also klassische Hidden Champion in einer Nische, global tätig, aber natürlich in der Nische. Nicht? Und die Wahrscheinlichkeit, dass man genau in dieser Nische dann auch auf wissenschaftliche Innovationsseite genau die richtigen Ansprechpartner entweder hier lokal oder überhaupt in Europa findet, ist überschaubar im Vergleich zu, wenn wir mit Google zum Beispiel sprechen, die natürlich mit so einer Palette an Themen kommen und man da auch sehr leicht Anknüpfungspunkte findet. Auch von der Mentalität ist es fast leichter für uns, mit solchen Firmen zu kooperieren als mit Mittelständlern, obwohl wir es auch machen.
Ideen lassen sich nicht erzwingen, aber man kann ihr Entstehen fördern. Wenn wir jetzt mal das Geld ein bisschen außer Acht lassen und eher zu der Frage kommen, was braucht es für Rahmenbedingungen oder konkreter, was muss getan werden? Vielleicht von Seiten der Politik, von Seiten der Universitäten, von Seiten der Unternehmen, um diese Innovationskultur in Österreich zu fördern.
Also ich glaube, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Was können wir wirklich hier direkt ändern? Und was sind Umfeldbedingungen, die, ich sag mal, in einem größeren Ganzen geändert werden müssen? Fangen wir mal bei dem, also immer gut, mal bei sich selbst anzufangen. Was man hier ändern muss, ich glaube, man muss verstehen, dass Innovation heutzutage ein Thema der maximalen Vernetzung ist. Mhm. Also die Top-Wissenschaftler wollen mit den Top-Wissenschaftlern global arbeiten und nicht irgendwie, also um die Analogie der Suppe zu nehmen, das Süppchen ist nicht das, was die Wissenschaftler suchen, also dass jeder so sein Süppchen macht, sondern man will im großen Konzert mit den Besten der Besten zusammenarbeiten. Und da muss man einfach die Vernetzung auch global spielen und man braucht auch die Vernetzung zu den globalen Konzernen. Ja, hier wird oft, ich sag mal, oder zu den globalen Großunternehmen, hier wird oft, ich sag mal, mit Konzernen etwas Negatives assoziiert, aber Konzerne sind extrem wichtig, um den globalen Blick zu haben und auch die globalen Ressourcen zu haben, um wirklich also früh zu erkennen, was, ich sag mal, potenzielle Innovationen sind. Also das muss man eigentlich hier ändern und sagen, wir wollen auf jeden Fall die Vernetzung haben, wir wollen die unterstützen und wir wollen eigentlich auch den Wissenschaftlern und den Professoren die Möglichkeit geben, auch Startups zu gründen und unterstützen sie auch dabei. Und da ist natürlich immer ein bisschen ein Kampf zwischen wie viel Lehre und wie viel Startup-Aktivität darf ein Professor, soll ein Professor machen. Ich glaube, das können wir hier ändern. Aber bestimmte Bedingungen, die müssen wir natürlich auf europäischer Ebene angehen. Ja? Und zum Beispiel? Das Thema Kapitalmarkt. Also wir haben keine Leading-Tech-Börse in Europa. Es ist eine Schande und es ist nicht etwas, was man nicht machen könnte. Wir haben keine Tech-Börse hier.
Hätten wir die Unternehmen dafür?
Na sicher. Die Unternehmen hätten wir, nur die Unternehmen gehen heute, natürlich werden sofort nach Series B, spätestens werden sie dann abgezogen und kommen und gehen in den angelsächsischen Raum, ja, vor allem nach USA, weil und zum Teil, je nach Sektor, gibt es durchaus auch andere Börsenplätze, aber wir brauchen eine Möglichkeit, hier die Unternehmen zu halten, indem wir hier auch die Plattform haben, um das zu machen. Und dann braucht man die Brücke, nämlich die Venture Capital Player. In der Venture Capital Industrie ist es nicht so, dass die Venture Capital Industrie von Amerikanern dominiert ist. Von amerikanischen Unternehmen vielleicht, aber nicht von Amerikanern. Da arbeiten überall Europäer. Die gehen halt dorthin, wo sie die besten Arbeitsmöglichkeiten haben. Ja, und ich glaube, wir müssen eigentlich diesen Pull-Faktor von hinten machen, dass wir eine Börse haben, die wirklich performant ist und die Möglichkeit gibt, einen Exit zu machen. Und jetzt kommen wir dazu, wie kriegt man die Börse hin, eine solche Börse? Da muss man unser Pensionssystem ändern. Wir müssen eine Veränderung des Pensionssystems machen hin zu einem kapitalgedeckten Pensionssystem, so dass Pensionsgelder, von denen wir in Europa sehr viele haben, wirklich auch in der Börse investiert werden können. Das sehen wir. Wir sehen in Norwegen, wir sehen in Dänemark, wir sehen in Schweden, zum Teil in der Schweiz, wie hilfreich das ist, um diesen Ökosystem zu fördern. Aber wir machen das nicht, weil niemand diesen Connex macht, dass das wirklich ein Zirkulus ist und ein Flywheel ist. Und wenn da ein Element fehlt, dann kann es nicht funktionieren. Und uns fehlt eigentlich auch dieser Pull-Faktor durch einen Kapitalmarkt, das tatsächlich auch, ich sag mal, mit den Geldern arbeitet, die eigentlich aus dem Pensionsbereich kommen. Mhm. Ja, also
das Stichwort Netzwerk ist ein bisschen der Ball auch an Sie. Gibt es diese Kooperationsbereitschaft und diese Offenheit auch bei den Universitäten?
Ich denke schon. Also in der Wissenschaft selbst gibt es eine ganz spezielle Form von Kooperation und Competition, nicht? Und das ist schon sehr lange so etabliert und funktioniert aber, glaube ich, grundsätzlich sehr gut, nicht? Also da gibt es natürlich Zusammenarbeit, die man in eine nicht unbedingt tragfähige Analogie, glaube ich, auch auf die Wirtschaft irgendwie ummünzen kann. Ich glaube, die Netzwerke, auch von denen du sprichst, die gehen über die reinen wissenschaftlichen Netzwerke hinaus. Das sind Netzwerke zwischen schon Forschungseinrichtungen, aber Kapitalgebern und Unternehmern und allen anderen möglichen Einrichtungen, Spitälern, nicht? Also Sozialversicherungsträger für Health-Themen. Das sind Netzwerke, glaube ich, die es schon gibt teilweise, aber die man noch sicher stärken kann dazu.
Und darf ich da zum Thema Alpbach kommen? Ja, das ist auch der Grund, weswegen ich auch gerne in Alpbach engagiert bin. Im Europäischen Forum Alpbach, weil wir dort tatsächlich die Leute vernetzen. Mhm. Und ich glaube, das ist das A und O. Und vernetzen, und zwar ohne Barrieren, ja, zu komplett barrierefrei, ja. Es sollen die Leute einfach connecten, und zwar vor allem interdisziplinär. Ich glaube, eine Problematik ist, dass wir oft hier Institute haben und auch akademische Institutionen haben, die sehr, sehr stark an sich selbst denken. Beim ISTA ist es anders, da hat man viele unterschiedliche Disziplinen, die miteinander sehr, sehr gut zusammenarbeiten können. Und das brauchen wir. Wir brauchen eben, wie Markus Wanko gesagt hat, wir brauchen genau diese Kooperation zwischen Institutionen, über Institute hinweg, über Disziplinen hinweg. Denkt man nur an den Einsatz von Artificial Intelligence in den verschiedenen Bereichen, da braucht man oder Advanced Manufacturing oder Additive Manufacturing, also diese ganzen Themen, das muss man alles vernetzen, weil wir nur so wirklich die neuen Innovationen entwickeln können und die neuen Produkte entwickeln und die neuen Lösungen entwickeln können, die man dringend braucht. Ja. Und das Tolle ist, wir leben in einer Zeit, in der es unendlich viele Themen gibt, die man per Innovation lösen muss und auch lösen kann. Das ist ja das Tolle. Also die Multioptionalität ist da. Man muss halt nur sozusagen dieses Connecting the Dots machen und dazu sind die Labs da, aber dazu ist eigentlich auch insgesamt Alpbach da, damit die Leute einfach zusammenkommen.
Also die Convergence zwischen verschiedenen Disziplinen, das ist am ISTA wirklich ein absolut zentrales Thema und das merken wir auch in der Übersetzung. Nicht? Also es gibt Situationen und Innovationen, wo Kompetenz in der Biologie, in der Physik, in Photonics, also gibt es viele Beispiele. Ein Beispiel bei uns ist eine junge Firma, die ein Cartridge für eine CAR-T-Cell-Therapie, Immunotherapie entwickelt zum Beispiel, nicht? Da braucht man genau diese unterschiedlichen Disziplinen dazu. Und der Hintergrund vom Institut, über die Disziplinen übergreifend zu arbeiten, hilft natürlich auch in dem Kontext. Nicht? Und zu dem Flywheel von vorhin, also vielleicht kann ich ein praktisches Beispiel dazu auch geben, weil das stimmt aus meiner Sicht 1:1, was du jetzt quasi im Großen makromäßig sagst, nicht? Eines unserer Beispiele ist ein wirklich interessantes Drug Discovery Unternehmen, das aus einem sehr großen, auch mit EU-Mitteln geförderten Forschungsprogramm herauskommt. Ja? Und sehr groß heißt im wissenschaftlichen Kontext 20 Millionen Euro, ja, für ein wirklich sehr großes Rahmenprogramm. Da kommt ein Unternehmen raus, wird auch von uns mit finanziert, hat bei uns gestartet. Wir haben Labs gebaut, wo solche Unternehmen auch unterkommen können. Hat sich ein paar Jahre sehr gut entwickelt, sowohl inhaltlich und hat auch gut finanziert, kann noch weiter in Europa wachsen, aber wird gleichzeitig interessant für amerikanische Investoren. Und dort ist wieder genauso, wie du sagst, das ist ein Europäer, der in dem amerikanischen Fonds sitzt, nicht? Und auch dadurch ein bisschen mehr Affinität hat, ist darauf aufmerksam geworden. Und wir waren in der Situation dann zu sagen, okay, wie gehen wir damit um, dass hier ein sehr vielversprechendes Unternehmen quasi bei uns sitzt, das soll auch bei uns bleiben, nicht? Und gleichzeitig gibt es die Limitationen kapitalmäßig, über die wir gesprochen haben, einen sehr großen amerikanischen Fonds, der das unterstützen kann. Und damit jetzt in diesem Beispiel eine konkrete Lösung gefunden mit einer Schwestergesellschaft in den USA. Die Company bleibt hier bei uns, kann sich auch hier weiterentwickeln und vom Kapitalmarkt dort profitieren. Das ist eine, glaube ich, wirklich gute Lösung, aber die beste Lösung wäre natürlich, wenn es genau diese Kapitalmarktentwicklungen hier gibt. Habe ich vorher erzählt.
Genau, ja? Da bin ich ganz bei dir, weil dann hätte man die Möglichkeit, ich meine, das ist ja ein Riesenunterschied. Ich glaube, wir müssen sehen, das ist auch investieren ist ein sehr menschliches Geschäft. Also es ist ja nicht so, dass man so einen Investitionsautomat hat und dann kommt unten raus ja oder nein. Es ist extrem menschlich. Es geht ganz stark um die Einschätzung der Teams, um die Einschätzung der Potenziale, um die Chemie auch, ja. Also die man will. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn wir hier die Venture Capital Player hätten. Das ist schon ein Unterschied. Und das sieht man auch in Europa dort, wo wir etwas, ich sag mal, innovativere Hubs haben, wie zum Beispiel in Oxford oder in Cambridge, ja, oder auch in Teilen in der Schweiz oder rund um München, ja, in der Quantum Valley. Da sind die gewisse Kombination von Investoren und so weiter, die sind alle dort vor Ort und kennen sich und vertrauen sich und spielen sich die Bälle zu. Und das müssen wir eigentlich viel besser spielen, ja. Und das müssen wir europäisch spielen. Wieso ist es so wichtig? Komme ich wieder zu einem wichtigen Alpbach-Thema. Weil wir unglaublich an europäischer Souveränität arbeiten müssen. Mhm. Und zwar nicht nur im Defense-Bereich, was ein tolles Thema ist. Dazu gibt's auch ein Lab in Alpbach. Aber auch in allen anderen Bereichen. Wir müssen souverän werden und dazu brauchen wir unsere eigenen Lösung und unsere eigene Möglichkeit, die Unternehmen wachsen zu lassen. Und das ist eigentlich für unseren langfristigen Wohlstand, ja, und für die Möglichkeit der Entwicklung für die Menschen extrem wichtig. Und wenn wir das nicht machen, ja, dann vergeben wir uns unglaubliche Möglichkeiten.
Abschlussrunde, Frage an beide. Sie dürfen sich jetzt, oder ich sage mal anders, was wäre jetzt notwendig zu sagen, okay, das wäre jetzt eine ganz gute Sofortmaßnahme, um diesen Innovationsökosystem, Kreislauf, das berühmte Rad, jetzt wirklich in Schwung zu bringen. Sie haben schon einmal die Tech-Börse erwähnt, Sie haben einen zweiten Wunsch frei, ja, aber fangen wir mit dem Fanko an.
Ich glaube, zurückkommend auf, was ich vorher gesagt habe, in zwei verschiedenen Dimensionen, nämlich einerseits den Entwicklungen, die es gibt, auch Zeit zu geben, wirklich Früchte zu tragen. Also es bringt relativ wenig, im Zwei-Jahres-Rhythmus, im Drei-Jahres-Rhythmus neue Programme zu starten, die dann alle irgendwie 2-3 Jahre funktionieren und dann wieder nicht. Also ich glaube, man muss erkennen, was sind Projekte, die langfristig Potenzial haben und diese Projekte wirklich über 10 Jahre konsequent stärken und wachsen und groß werden zu lassen. Es ist noch kein Venture Capital Fonds vom Himmel gefallen, der eine Milliarde Euro raised. Ja, also das gibt es vielleicht in extremen Ausnahmesituationen und ob das gescheit ist, ist eine andere Frage. Das passiert von Generation zu Generation. Ja, und eine Generation sind 3-4 Jahre und das halt 3-4 Mal hintereinander gemacht, führt dann zu einem großen Fonds. Also man muss diese Zeit geben, aber gleichzeitig wirklich konsequent unterstützen. Ja, Europa mit dem European Investment Fund macht das und braucht, wenn Sie nach einer Sofortmaßnahme fragen, unmittelbar mehr Mittel. Mhm. Ja, also das ist im Moment eine Situation, wo ein sehr etabliertes Instrument in der Europäischen Union, das extrem viel beigetragen hat, die östeuropäische VC-Industrie zu stärken, jetzt gerade Finanzierungsthemen hat. Nicht? Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und auf österreichischer Ebene, wenn wir jetzt wieder im kleinen Regionalen sind, brauchen wir auch systematischere Unterstützung. Nicht? Das ist genauso, dass es da alle 2-3 Jahre gibt es eine Initiative dazu, aber es muss über einen 10-15-Jahres-Horizont gedacht werden.
Brauche ich dafür als kleines Land wie Österreich eine Spezialisierung, dass ich sage, okay, es gibt den Fokus auf Life Science oder irgendwas anderes, was natürlich die Konsequenz hat, andere Dinge auszuschließen. Brauche ich das?
Ja, ich denke schon. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil da werden auch Themen ausgeschlossen. Aber man muss sich als kleines Land fokussieren, denke ich. Man muss auch erkennen, wo es überhaupt sinnvoll ist, im Rahmen des Nationalstaats zu denken. Nicht? Also sitzen wir hier in Wien und dann reden wir über Österreich. Aber das ist eigentlich in den meisten Fragestellungen, mit denen wir unterwegs sind, nicht der richtige Betrachtungsrahmen, ehrlich gesagt. Nicht?
Was wäre denn Ihr Favorit oder Ihre zwei Favoriten, wenn ich sage, es braucht eine Fokussierung? Wo sehen Sie das größte Potenzial, vielleicht in Österreich?
Naja, also ich würde dann eher von der wirklichen Region sprechen, ja. Weil natürlich gibt es dann schon ein Thema irgendwie räumliche Nähe und so weiter und Großraum Wien. Und natürlich sind da auch die Life Sciences sicher ganz zentral. Also nur ein Beispiel auch zum Thema Kooperation noch. Es war jetzt bisher üblich, dass es Entrepreneurship-Programme aus Universitäten heraus gibt, an jeder Institution, relativ viele, alle relativ generell, und keines eigentlich mit der inhaltlichen Orientierung und Schwungmasse dann auch ein wirklich gutes Programm aufzustellen, nicht? Und das ist jetzt in den letzten 2 Jahren passiert, damit man auch positive Sachen erwähnen kann, wo sich alle 13 Institutionen, die es in Wien dazu gibt, zusammengefunden haben und gemeinsam so ein Ex-Bio ist der Name, ein Biotech-Entrepreneurship-Programm gebaut haben. Nicht? Und solche Initiativen muss es mehr geben.
Frau Pochtler, Tech-Börse haben schon gesagt, Sie dürfen...
Ja, ich glaube, ich habe eigentlich schon alles im Großen und Ganzen gesagt, aber ich glaube, was braucht man? Zum einen braucht man top-down von politischer Seite auf europäischer Ebene und auf österreichischer Ebene ein Bekenntnis zum Unternehmertum ist wichtig und gut. Schauen wir mal, was Schumpeter gesagt hat. Ja, Schumpeter kommt aus Österreich und keiner, und alle haben den vergessen. Ja, Schumpeter hat genau gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Entrepreneur und dem Profiteur. Der Profiteur ist der Spekulant. Der Entrepreneur ist der, der nachhaltige Werte schafft. Bekenntnis zum Unternehmertum. Unternehmertum ist gut. Unternehmer sind wichtig. Technologie ist wichtig und auch Großunternehmen sind nicht zu bekämpfen, sondern sind eine unglaublich wichtige Plattform für das Entstehen von Innovation. Also Bekenntnis zu Unternehmertum, Technologie und eigentlich diese Kraft, diese innovative Kraft, Nummer eins. Zweitens, Financial Literacy, auch ein Alpbach-Thema, by the way. Ja, die Leute müssen verstehen, schon in der Schule, wie dieser Flywheel aussieht. Ich glaube, den Flywheel, wir erleben die ganze Zeit im Flywheel, aber die meisten ignorieren komplett, dass es wichtig ist, dass man ein Pensionssystem ändert. Das ist für mich eigentlich ein absolutes Maß, dass man ein Pensionssystem ändert, dass das die Voraussetzung ist, A, dass die Pensionen sicher sind, nicht, dass die unsicher werden, sondern dass die sicherer sind, aber auch, dass eigentlich auch dieser gesamte Zyklus ja unterstützt wird. Also das auch, dass man in den Schulen schon beibringt, wie funktioniert das, was ist das, wie gehört das zusammen, ja. Und dann, last but not least, als letztes Thema, beim Thema Fokussierung. Die Fokussierung findet ja schon ein bisschen auf natürliche Art und Weise, weil es gibt ja natürliche Hubs. Aber ich denke, wir haben eine große Stärke im weitesten Sinn in Biosciences, ja. Und wir haben ja auch hier tolle Unternehmen, große Unternehmen, die helfen können. Ja, wir haben das Thema Quantum-Technologie, da gibt es viel Konkurrenz, aber Quantum Communication haben wir natürlich nicht nur Nobelpreis, aber wir haben auch sehr viel wissenschaftliche Fähigkeit. Das ist etwas, was sicherlich sehr wichtig ist. Und ich finde auch Material Science. Ja, Material Science ist extrem wichtig. Und es ist ja nicht so, dass das, worauf man sich nicht fokussiert, nicht stattfindet, weil die Wissenschaftler gehen dann dort, wo es finanziert wird. Ja, und ich sehe das ja, ich bin ja unter anderem bei Unternehmertum Venture Labs, das ist der Venture Hub in München tätig. Und da sehen wir automatisch, also es gibt bestimmte Sachen, die entwickeln sich automatisch sehr stark. Das ist alles das, was rund um Mobilität ist, weil dort sehr große Unternehmen sind. Ja. Und andere Bereiche, da ist in München einfach etwas alles ein bisschen schwächer und dann gehen die Leute eben nach Oxford, nach woanders hin, ja?
Wo dort gefördert wird.
Also ich sage mal, das Tolle ist, wir leben in einer hochmobilen Welt. Wir müssen nur sicherstellen, dass die Welt weiterhin, ich sag mal, offen bleibt, dass die Wissenschaftler sich frei bewegen können. Das ist zwar eine Selbstverständlichkeit für uns, aber das ist bei den politischen Entwicklungen, die man sieht, ja nicht unbedingt immer selbst. Das müssen wir sicherstellen.
Und das ist absolut Realität, ja. Nicht? Also auch bei uns. Wir haben jetzt gerade am Vormittag für die Kommissionspräsidentin eine Präsentation gehalten. Von unseren 400 Leuten, die mittlerweile in den Unternehmen, die entstanden sind, arbeiten, ein Drittel Österreicher, zwei Drittel Osteuropa, Südeuropa, Rest of World und bei den Gründerinnen und Gründern genauso. Das ist eine offene Welt.
Mhm. Frau Pachtler, Herr Wanko, vielen Dank. Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein paar Anregungen gegeben rund um das Thema Innovation. Es geht um Geld, aber es geht nicht nur um Geld. Es geht auch um Mindset, es geht auch um Mut und es geht auch um Offenheit und dem Bekenntnis zur Vielfalt. Und ja, dann kann die Zukunft gelingen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.
Danke Ihnen.